Wir wünschen... Was?
Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten iTunes-Rezensionen.
Okay, nochmal. Wir wünschen uns von Weihnachten iTunes-Rezensionen.
Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten iTunes-Rezensionen.
Wir wünschen uns von euch zu Weihnachten iTunes-Rezensionen.
Trag doch mal ein Weihnachtsgedicht vor.
Von draußen vom Walde komme ich her.
Ja, so klingst du auch.
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Hoch droben auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen.
Prost.
Prost.
Das war jetzt aber nicht das ganze Gedicht.
Nee, dafür hast du einen Knoten in deinen Kopfhörern.
Das ist mir egal.
Direkt unterm Kinn.
Im Augenblick. Im Augenblick sitzt alles. Ja.
Hast du schon auf Aufnahme gedrückt?
Ja, aber ich poppe, merke ich gerade. Wir plänkeln schon.
Na gut.
Na gut. Sag mal.
Ja.
Heute ist das große Weihnachtsspecial, ist dir das schon klar?
Ja, ich bin ein wenig irritiert, weil es ja noch 16 Tage bis Weihnachten sind.
Ja, aber es dauert ja noch, bis das veröffentlicht ist und so weiter und so fort. Das heißt, das wird alles, das wird alles sich noch hinziehen. Und bis dahin, wir nehmen es halt jetzt schon auf, nicht? Außerdem können wir, wenn es klappt, dann noch die Folge 30 auch noch vor Weihnachten machen.
Aber die dann nach Weihnachten ausstrahlen.
Ja, oder halt auch vor Weihnachten. Das ist ja egal. Es ist ja jetzt einfach nur, wir können ja nicht in Folge 30 das Weihnachtsspecial machen, weil da muss ja nach unserer Numerologie ein Hitchcock kommen. Mhm. Und ich habe mir halt auch recherchiert und es gibt halt leider keinen Hitchcock, der an Weihnachten spielt, außer eine Folge aus seiner Serie Alfred Hitchcock präsentiert. Aber wir sind ja hier kein Serienpodcast, so mit sowas gehen wir uns doch gar nicht erst ab.
So einer sind wir nicht.
So einer sind wir, aber sowas schon mal rein gar nicht. Mhm. Und deswegen müssen wir das Weihnachtsspecial halt quasi wie so eine Weihnachtsfeier vor Weihnachten machen, Hauptsache im Advent.
Gut. Soll ich mal die Kerzen anzünden?
Natürlich, damit es
aber
auch
dann
ganz
muss ich erst mal feierlich ist. Kurz das Mikro
ich mache dann auch ein Foto davon. Und eigentlich hatte ich auch vor, aber das habe ich dann aufs nächste Jahr verschoben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, eine ganz große Weihnachtsgala zu machen mit Spenden für einen guten Zweck, Stargästen, genau, Revue, genau, auch Hollywood-Stars, die ihre neuen Filme präsentieren.
Und ein Feuerwerk.
Am Ende auf jeden Fall ein Feuerwerk und eine Showtreppe und das alles ist natürlich akustisch mit das Glas. Aber wie gesagt, nächstes Jahr dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. So wird es dieses Jahr nur ein ganz kleines, besinnliches Weihnachtsfest.
Heute zu dritt.
Genau.
Mal wieder.
Ja, die Kleinste ist mit anwesend. Sag mal, wünschst du dir irgendwas zu Weihnachten? Also jetzt für den Podcast.
Für den Podcast?
Ja.
Ich wünsche mir spritzige Ideen.
Oh.
Knallige Dialoge. Nee, andersrum. Aber ansonsten, nö, ich bin so weit zufrieden.
Na dann.
Auch insgesamt hier auf meiner Weihnachtswunschliste ist nicht so viel Cooles drauf, weil irgendwie brauche ich einfach nichts mehr.
Ja, ich schon. Ja,
hast du coole Weihnachtswünsche?
Ja, aber die sind alle so teuer, dass sie mir keiner erfüllen kann. Nicht? Den ersten Martin DB5, den werde ich wohl nicht kriegen.
Tja. Ja, den coolsten Weihnachtswunsch hat ja unser Neffe.
Ja. Erzähl mal.
Unser Neffe wünscht sich ein ferngesteuertes Flugzeug. Das ist jetzt noch nicht so super kreativ. Ja.
Aber kann man immer gebrauchen.
Aber es, ja, macht sicherlich auch Spaß, wenn man die Thermik findet, ja. Aber richtig cool ist, der wünscht sich einen Süßigkeitenroboter. Das habe ich mal gegoogelt. Das gibt's tatsächlich nicht. Ja, also echt? Unter dem Begriff Süßigkeitenroboter habe ich nichts Wertvolles gefunden.
Ja, krass.
Und somit hat unsere älteste Tochter eine Innovation getätigt, als sie den dann selber bastelte.
Mhm. Ja? Der hat dann auch eine Rolle im neuen Star Wars Film.
Der Süßigkeitenroboter,
genau. Das ist dieser kleine rollende Fußball, den man da sieht.
Stimmt. Niedlich. Ja gut, dieser gebastelte Roboter, der ist ja nicht so rund, eher ein bisschen eckig, aber so stellt man sich einen Roboter auch eher vor. Naja, jedenfalls hat unser Neffe noch einen sehr coolen Wunsch, der sogar noch besser ist als der Süßigkeitenroboter, nämlich einen Aufräumroboter. Ja, ich finde, das kann man mal richtig gut gebrauchen, ja. Der mit einem das Leben so versüßen, ja, noch mehr als der Süßigkeitenroboter.
Ich finde vor allen Dingen die Logik dahinter wirklich erstaunlich, weil spuck's mal aus.
Ja, ich spuck erstmal aus, dass der Kleine 5 Jahre alt ist. Und sein Papa hat sich jetzt eben einen Staubsaugerroboter zugelegt, ja. Und dann kann ich mir genau vorstellen, wie der Papa immer sagt: Hier, Sohn, räum mal lieber dein Playmobil weg. Jetzt kommt nämlich gleich wieder der Staubsaugerroboter und dann saugt er die ganzen kleinen Geldstücke weg oder sowas, ja. Und dann denkt sich der Sohn, ja, bräuchte ich jetzt erstmal den Aufräumroboter, der immer aufräumt, damit der Staubsaugerroboter immer saugen kann.
Habe ich mal erzählt von diesem, ich weiß nicht, ob es auch so wie Legoland, Playmobilland heißt. Also es gibt aber auch irgendwie so einen Freizeitpark. Und da gibt es irgendwie so ein...
Das heißt ja bestimmt Playmobil World.
Keine Ahnung, da gibt es so einen großen Sandkasten wohl, wo so lauter Playmobil-Münzen drin sind, habe ich mal gehört. Und dann kannst
diese Mini-Pini-Münzen?
Ja, ja. Und dann kannst du die sieben so halt, als würdest du Gold suchen, nur dass du dann halt keine Nuggets, sondern halt diese Playmobil-Gold-Nuggets findest. Was ich voll super finde.
Ich will da auch mal hin. Das ist irgendwie bei...
ich habe keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, ob das in Deutschland ist. Also es ist in Deutschland.
Wir hatten da schon mal überlegt, dahin zu fahren.
Ist das eine deutsche Marke?
Playmobil?
Ja.
Boah, ey.
Und es ist in Bayern? Müssen sie sich dann auch Spielbeweg in Zukunft nennen? Jetzt, wo die CSU die deutsche Sprache wieder verpflichtend machen will?
Nee, nur zu Hause.
Ach so, das heißt, du darfst es noch kaufen? So, ja genau, sonst würde ja der Wirtschaft schaden. Darfst du es noch kaufen, aber wenn du es zu Hause benutzt, dann musst du es Spielbeweg nennen.
Spielbeweglich. Bewegliches Spiel. Naja.
Habe ich eigentlich schon mal erzählt, wie ich das erste Mal Gremlins gesehen habe?
Ist es auch ein Weihnachtsfilm?
Nee, es ist so ein...
Das heißt auch. Ja.
So ein, aus dem Jahr 1990 so ein Monsterfilm, aber Monsterkomödie, Horrorkomödie.
Echt, genau. Das weiß ich schon.
Achso, ja. Nee, aber ich habe
nichts mit mal. Also,
das muss ich mal irgendwann machen.
Das erzählen? Mhm. Achso. Okay.
Lass uns doch lieber erzählen, über welchen Film wir heute sprechen. Ach nee, wir müssen erst noch hier begrüßen.
Achso. Ja, natürlich.
Er reitet uns nach. Du wirst sehen, er macht, was ich will.
Hallo Paula.
Hi Daniel.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Und hallo liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zum Spätfilm.
Diesmal das große Weihnachtsspecial.
Genau, die Jahreszahlen nähern sich dem Ende. Das Jahr nähert sich dem Ende. So. Weihnachten steht vor der Tür und wir haben wieder einen Weihnachtsfilm geguckt. Und welcher war das denn?
Diesmal haben wir drei Nüsse für Aschenbrödel angefilmt.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Echt, das ist drei Haselnüsse?
Ja.
Haselnüsse für ein Aschenbrödel.
Ich sag dir auch jetzt sofort und nicht später, warum du glaubst, dass er drei Nüsse für Aschenbrödel heißt.
Weil die gar nicht aussehen wie Haselnüsse.
Das stimmt, das sind eher Eicheln, oder? Aber also ich habe eine Erklärung gehört, die da lautete,
dass eine Erklärung dafür, dass ich denke, der Film heißt. Nee,
dass das sehr viele Menschen immer sagen, drei Nüsse für Aschenbrödel, obwohl der Film drei Haselnüsse für Aschenbrödel heißt, dass der in Fernsehzeitungen oder Zeitschriften immer wegen dieses exorbitant langen Titels abgekürzt wurde. Mhm. Und da dann beliebt war, dass dann da nur stand, drei Nüsse für Aschenbrödel und sich das so eingebürgert hat dadurch. Aber eigentlich drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So wollte es dieses DDR-Studio bei Babelsberg oder in Babelsberg. Mhm. Keine Ahnung. Das ist ja so ein der schreckliche Ausdruck, finde ich irgendwie zunehmend Kultfilm, der immer an Weihnachten gespielt wird. Und letztes Jahr habe ich das schon mal gesehen, dieses Jahr habe ich es wieder gesehen, dass es halt auch Menschen im Internet die Sendetermine des Films teilen, wann der im Fernsehen läuft, damit sie es nicht verpassen. Also es ist sowas wie der Tatort.
Na, ist schon ein bisschen mehr. Der Tatort kommt ja jeden Sonntag und gehört so zur Routine.
Genau, aber es ist
wie so ein Feierabend.
Es ist quasi ähnlich vom Status. Vielleicht noch nicht ganz so lang die Tradition, weil der Film halt auch noch nicht so alt ist, wie was wir letztes Jahr besprochen haben mit It's a Wonderful Life. Hier in Deutschland. Anderes Ding wäre halt auch so der kleine Lord, der läuft ja auch irgendwie immer an Weihnachten. Vielleicht besprechen wir den mal anders. Vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr, denn da könnten wir ja mal wieder einen guten Film besprechen. Aber sag doch mal, Paula, wie fandest du denn den Film?
Ja, da wollte ich gerade einhaken. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein sehr guter Film.
Fandst du?
Mir hat's sehr gefallen wieder, ja.
Ich fand ihn ja schon ziemlich cheesy. Und cheesy. Werden wir darauf zu sprechen kommen. Ja, ich habe mich phasenweise, also ich habe mich ja gut amüsiert, so sehr, dass wir haben ihn als Familie geguckt und wir haben irgendwann Ärger mit der ältesten Tochter bekommen, weil wir so viel Blödsinn reden und den Film nicht ernst nehmen würden.
Wir haben ein bisschen die Stimmung versaut.
Es stimmt. So, das Romantische haben wir nicht durchkommen lassen.
Also du nicht.
Ja, besonders ich. Aber das ist halt auch so, also jetzt mal so cinematografisch möchte ich mal sagen, muss ich doch auch sagen, dass der Film Mumpitz war. So, du kannst sagen, irgendwie das ist anrührend, weil du ihn noch schon seit deiner Kindheit kennst oder so, aber das war doch jetzt keine dolle Sache.
Also ich muss ja auch bedenken, dass es ein Kinderfilm ist und ich fand ihn doch schon sehr schön.
Aha. Komm mal.
Also nee, wirklich.
Ja. Erzähl doch erstmal vielleicht in 5 Sätzen, worum es in dem Film geht.
Ich jetzt.
Soll ich's machen?
Ich fange an, du nimmst ja eh dann immer das
gleich,
Wort.
Ich krätsche mal rein.
Ja genau, das ist Aschenputtel. Ein bisschen aufgepimpt mit drei Haselnüssen, die wie verzaubert sind. Also es sind halt Zaubernüsse und erfüllen ihr Wünsche. Immer wenn sie eine Nuss fallen lässt oder ja doch, wenn sie eine Nuss fallen lässt, dann
sie muss was wünschen und dann wirft sie sie so hin.
Ja, und dann erscheint, da wird aus der Nuss irgendwie das, was sie sich gewünscht hat. Also nur so materielle Dinge natürlich.
Es sind immer Kleider. Es sind drei Kleider, aber die Kleider ermöglichen ihr dann irgendwas.
Ja. Genau. Muss man Aschenbrödel jetzt nochmal nacherzählen?
Nö, es ist so halt Mädchen wird unterdrückt von der bösen Stiefmutter und darf nicht auf den Tanz des Prinzen gehen, kann dann, das ist dann in allen Varianten, die es gibt, immer durch irgendeine Art von Supernatural Aid wird sie dann in die Lage versetzt, da doch hinzugehen. Verkleidet, tanzt dann da, der Prinz verliebt sich in sie, sie flüchtet, verliert dabei ihren Schuh und der Prinz reist durchs Land, sie zu finden.
Und die Tauben sind auch wichtig.
Ja, die sind diesmal, es gibt es ja zweimal, also einmal gibt es ja in dem Märchen am Anfang die Tauben, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, sortieren sollen, weil sie ja von ihrer Tante gezwungen wird, da irgendwie Erbsen zu sortieren.
Genau, damit sie auf gar keinen Fall auf diesen Ball gehen kann.
Genau, und
Tante, ist die Stiefmutter.
Die Stiefmutter, stimmt. Und die sehr klassisch auch, die böse Stiefmutter.
Ja, sonst, ja.
Und eben der Grimmschen Version kommen dann halt am Ende, da sind ja auch noch drei Töchter, oder so. Klar, auch Dreierformel. Und da kommen dann die Tauben nochmal ins Spiel, weil die sich in diesen Schuh reinzwängen. Und der Prinz sie dann immer mit aufs Schloss nehmen will, die falschen Töchter erst. Und dann sagen die Tauben immer, Rockedigu, Schuh, Blut ist im Schuh, der Schuh ist viel zu klein.
Die rechte
Braut ist noch daheim.
Genau. Und es ist eigentlich schade, dass sie es rausgenommen haben, weil das schon bei den Grimms ist es ja schon wesentlich irgendwie.
Ja, aber das basiert hier auf einer Variation des Märchens von Bossena Nem Cover, die wohl in Tschechien sehr beliebt ist oder auch allgemein in Osteuropa, das weiß ich jetzt nicht mehr, eins von
beiden. Die Version?
So, genau, mit den drei goldenen Nüssen. So. Es gibt ja auch so zwei verschiedene Versionen, es gibt ja irgendwie, wie war das nochmal, es gibt ja einmal dieses, was Disney auch als Cinderella verfilmt hat, wo es dann irgendwie so eine gute Fee noch ins Spiel kommt, die ihr das doch auch noch irgendwie eine Kutsche und sowas zur Verfügung stellt.
Kutsche.
Und dann gibt es noch die Variante, wo sie irgendwie in den Garten geht, wo so ein Baum auf dem Grab ihrer Mutter steht. Und
ich glaube, das ist die von den Grimms.
Ja, genau. Die dann irgendwie.
Da geht sie hin und das ist so ein Zauberbaum. Aha. Oder der ist vielleicht auch verzaubert, weil die gute Mutter darunter begraben liegt. Weiß ich nicht. Und der unter dem Baum erscheinen dann die Kleider, das Ballkleid zumindest.
Ja. Ja, nicht? Ich sag mal ein paar Eckdaten, nicht? Der Film stammt von Václav Worlicek. Das ist eine deutsch-tschechische Koproduktion. Und ich könnte jetzt irgendwie die Filmografie von Herrn Worlicek runterrasseln. Aber das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen witzlos. Er hat halt viele tschechische Filme gedreht, so. Und darunter auch so den ein oder anderen Märchenfilm, aber es sagt mir halt alles nichts. Also ich wüsste auch nicht, ob ich jetzt irgendwie seine Version von Dornröschen oder was auch immer gesehen habe oder ob es irgendeine andere war. Die Darsteller sind Libuge Shavrankova als Aschenputtel, Pavel Dravnicek als Prinz, Carola Braunbock als Stiefmutter, Rolf Hoppe als König und Karin Lesch als Königin. Und das Genre ist Märchenfilm oder Kinderfilm. Kinderfilm hat es ja schon gesagt. Und den einzigen weiteren Fun-Fact zur Produktion, den ich gefunden habe, ist, dass der Film gedreht wurde in den Studios von Babelsberg, den DEFA-Studios, rund um das Schloss Moritzburg bei Dresden, das ist wohl dieses Königsschloss, in den Filmstudios Barrandov in Prag und an verschiedenen Orten in der Tschechoslowakei, zum Beispiel im Wasserschloss Schwihau im Böhmerwald. Und im Böhmerwald. Weißt Bescheid, nicht?
Mir fällt gerade ein, was mir nicht gefallen hat an dem Film.
Was dann?
Das war der Vorspann. Das hat mich ein bisschen genervt. Du Und du hast eben den Vorspann eingeblendet, also die Namen der Mitwirkenden eingeblendet gesehen und der Film lief dabei schon. Ja, man hat sah irgendwie so das Treiben auf dem Gut und jedes Mal, wenn dann eben Text da reinkam ins Bild, haben sie das Bild angehalten. Und das ging irgendwie 5 Minuten so, eine gefühlte Ewigkeit.
Ja.
Das hat ein bisschen genervt. Aber sonst fand ich den Film total schön.
Naja, also dieses Anhalten, das hat echt tierisch genervt. Aber also ich fand ihn, wie ich eben schon sagte, jetzt nicht so knorke und auch was du eben sagtest, das ist so halt, ist so ein Kinderfilm, aber auch auf dem Level halt, weil es gibt wesentlich bessere Kinderfilme, wenn ich da halt wieder zu meinem Lieblingsstudio Pixar komme, was die halt Kinder zutrauen, das ist halt eine ganze Menge mehr als dieser Film. Das fängt schon an mit Gut und Böse, so. Die Bösen sind hier abgrundtief böse und haben wirklich keinen guten Funken an sich. Und was alles, was sie machen, ist immer ganz schrecklich. Sie behandeln jeden auf ihrem Schloss total fies. Das Ganze ist auch noch mit so einem tierischen Overacting die ganze Zeit verbunden, dass sie halt irgendwie auf so eine absurde theatralische Weise blöd sind. Dann kommt noch dazu, dass irgendwie alle Bösen dick sind und die Guten sind dünn so. Und das zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit Toy Story, wo wir eine viel komplexere Geschichte haben, wo Gut und Böse eben nicht so sind, sondern wo halt gar nicht klar ist lange Zeit, wer ist denn hier überhaupt der Villain, weil halt unser Held, wie heißt der komische Cowboy?
Woody
und dann Buzz Lightyear da halt so einen Konflikt austragen, wo halt eben der Held, Woody sich ja eigentlich scheiße verhält und sie dann erst so durch ihr Verlorengehen quasi ins Abenteuer geschleudert werden und es da halt auch nicht irgendwie ein eindeutiges Böses gibt. Und so zieht sich das durch viele Pixar-Filme, wo es halt nicht so schwarz-weiß gezeichnet ist. Und auch durch viele andere Kinderfilme, auch mit echten Schauspielern, sage ich jetzt mal, wo es halt einfach besser inszeniert ist, als das ist halt schon ziemlich flach.
Also die Grundlage dieses Films, dieses Märchen ist nun mal wie alle Märchen.
Ja, ich weiß, aber du kannst
Gut und Böse eindeutig unterschieden werden.
Natürlich, aber du kannst das anders spielen. Du kannst auch die Stiefmutter perfider spielen, ohne dass sie halt wirklich wirklich in jeder Szene das abgrundtief böse ist, dass sie da ihren Dienstboten anrempelt, er fällt hin und sie beschimpft ihn noch, was er denn für ein Trottel ist und also Sachen halt, sondern du kannst es halt auch machen, dass sie halt irgendwie das ist halt einfach eine subtilere Art von Bosheit an den Tag legt. So. Und das kann, ich denke, das kann man auch Kindern zutrauen. Dann, der Film ist halt auch teilweise einfach handwerklich, fand ich ihn schlecht.
Darf ich noch was fragen? Ja. Gerade weil du hast noch ein Overacting erwähnt. Ja. Was meinst du damit?
Dass die halt einfach viel zu theatralisch spielen. Also zum Beispiel die Aschenbrödel, die spielt sehr natürlich eigentlich so, ne? Aber im Kontrast dazu halt die böse Stiefmutter und die Stiefschwester, die spielen halt immer alles total überdramatisch, weißt du?
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch. Genauso.
Ich hab's nicht so
Der Comic Relief, dieser Küchenjunge.
Ja.
Bei dem ist es auch so, dass der halt, weißt du, der dann halt, sie suchen alle Aschenbrödel und er guckt halt, steckt so den Kopf in den Kamin. So Sachen halt immer. Das waren, und so Sachen hat er halt ständig gemacht, dass der halt echt overacted hat, so. Und das war halt so ein, das hat halt irgendwie nicht zusammengepasst, weil das halt irgendwie auf einige wenige Protagonisten beschränkt war, dieses Overacting, während andere sich dann wieder relativ natürlich gaben.
War vielleicht halt auch einfach eine Frage der Qualität des Schauspielers.
Das kann sein, aber dann ist es halt auch ein schlechtes Casting, wenn du einen schlechten Schauspieler castest. So. Und das macht dann ganz nichts.
Dieser Küchenjunge hatte ja wirklich nur eine Mini-Rolle.
Ja, aber nicht die Mama und die Schwester. Die waren halt fies und die haben halt auch total übertrieben gespielt die ganze Zeit. So.
Aber das sollte schon, also dieser Kontrast das soll schon absichtlich rausgearbeitet sein, denke ich.
Ja, ja, aber es war halt, es war zu heftig. Das ist so, du kannst ja halt einfach auch, ja, wie ich schon sagte, du kannst halt das Böse subtiler darstellen, ohne dass es halt gleich du irgendwie Kinder damit überforderst.
Aber also einerseits ist es halt normal für diese Märchen, dass es so der Kontrast so stark ist zwischen Gut und Böse, dass halt alles schwarz und weiß ist.
Und das ist, mich stört nicht,
dass... Du sagst ja auch, man kann es auch anders machen, sicherlich, und da stimme ich dir auch zu. Andererseits ist es halt auch eine Modefrage vielleicht, weißt du?
Ja, würde ich akzeptieren. Also erstmal, ich habe überhaupt gar kein Problem mit, dass das schwarz-weiß ist. Wir haben die besten Filme der Filmgeschichte erzählen oft eine schwarz-weiße Geschichte, wo es einen ganz guten und einen ganz bösen gibt. Schau dir Star Wars an. Jetzt mal lassen wir Episode 6 hinten rausfallen, so nur Episode 4. Da hast du Darth Vader, den Oberbösen, und hier mit Luke Skywalker den jungen aufstrebenden Held, der ihn besiegen muss. So. Mhm. Das ist sowas von schwarz-weiß, aber es ist halt gut inszeniert. Und das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass es mir zu sehr mit dem Holzhammer, mit der Holzhammer-Metapher immer reingedrückt wurde, dass wenn wirklich, das ist kein glaubhafter Charakter, der mir jedes Mal, wenn er eine Sprechrolle hat, jedes Mal sich arschig verhält, so. Weißt du, jedes Mal irgendwie einfach nur dumm doof ist. Und das Ganze, wenn du sagst, es ist irgendwie Mode oder so, das Ganze hätte mich auch nicht gestört, wenn es nicht so rausgefallen wäre. Wenn wir nicht hier mit Aschenbrödel und dem Prinzen irgendwie, da gab's auch alberne Szenen, aber da gab's auch durchaus vernünftige Dialoge und alles. Und dann kommt halt wieder diese Stiefmutter, die wieder so over the top ist. Das mich halt einfach, das kann ich nicht ernst nehmen.
Naja, die war halt arrogant oder ist arrogant und selbstsüchtig.
Ja, aber du kannst doch auch eine Arroganz
ja nicht selbst. Mögen.
Ja, ja, aber du kannst doch das Gleiche besser inszenieren. Du hast doch auch schon Filme geguckt, wo der Bösewicht fies war, ohne dass du gleich dachtest, so meine Fresse.
Aber ich fand die jetzt auch nicht so schrecklich.
Alter. Gut, sagen wir Geschmackssache. Aber der Film hat auch handwerkliche Fehler gemacht. So, das Erste, was mir da gleich anfing, war die alte Regel, dass er das Show Don't Tell gebrochen hat. Nämlich, sie geht zu ihrem Pferd ganz am Anfang in den Stall.
Zu Nikolaus.
Genau. Und dann sagt sie zu Nikolaus, weißt du noch, wie Vater dich mir geschenkt hat? Mhm. Also, das würde halt nie jemand zu einem Pferd sagen. Sie steht alleine beim Pferd und so, ach Nikolaus, weißt du noch, wie Vater dich mir geschenkt hat? Das ist einfach die plumpeste Art und Weise, um dem Zuschauer jetzt zu sagen, so, ah ja, der tote Vater, der war noch lieb, so. Mhm. Und das ist halt, das kannst du halt auch wieder durch einen, ja, hättest du einfach einen geschickten Dialog haben, auch später noch, dass die Großmutter, ach nee, die Stiefmutter ihr verboten hat, das Pferd zu sehen, und da hättest du es total einfließen lassen können. So, ah, wieso, hat mir doch Papa geschenkt, so, weißt du, und dann musst du nicht hingehen und so, ach Nikolaus, weißt du noch, wie Papa dich mir geschenkt hat, so.
Ja, das war ein bisschen zu eindeutig, ja.
Dann hatte sie, das nur so eine kleine, ja, Kuriosität. Einmal durchbricht Aschenbrödel die vierte Wand, aber auch nur ein einziges Mal, indem sie uns direkt anspricht und sagt, dass Vater Dora, also ihre Stiefschwester, genauso geliebt gehabt hatte wie sie selbst. Aber jetzt halt sie von der Stiefmutter quasi ausgebeutet wurde. Ne?
Mhm. Ich hab den Namen nicht verstanden gehabt.
Dora? Mhm. Ja, sie hieß Dora und die Mutter hat immer Dorle oder Dorch, Dorchen oder sowas gesagt. So. Sowas in der Art. Mhm. Und was mich halt auch tierisch noch genervt hat, waren die ganzen Reitszenen. Der Film ist irgendwie 1:20 lang und er wäre wahrscheinlich kürzer als eine Stunde, wenn man die ganzen Reitszenen rausnehmen würde. Und die waren halt auch, also es war halt immer ewig lang und alles gleich inszeniert. Das war immer irgendwie ein verwackelter Shot auf den Reiter, den du dann hüpfen siehst. dann ein Point-of-View-Shot, so wie er die schöne Landschaft betrachtet, und dann ein Shot von einer statischen Kamera an der Seite, wie er vorbeireitet. Und ja, aber das kam dauernd und das kam vor allen Dingen immer 10 Minuten lang, so, wo ich dachte so, nein, es ist vielleicht mal einmal schön, wo du sagst so, oh, schaut mal hier, wie toll wir reiten, aber nicht die ganze Zeit, wenn sie nur am Reiten sind und wir immer wieder diese Stimmungsbilder gezeigt bekommen, wie toll Reiten ist. Nee, das hat total genervt, das hat dann natürlich aber auch, immerhin ist er sich da treu geblieben und stilecht reiten sie dann auch genau auf diese Art und in dieser Inszenierung am Ende in den Horizont, der Prinz und die Prinzessin. So,
so schön.
Nicht, ja. Was ich hingegen gut fand, ist ja, dass hier wir eine aktive Frauenrolle haben. und dass das dann auch filmisch gleich klar wird, nämlich wenn der Prinz das erste Mal auftritt, dann ist er in Rot gekleidet, rote Mütze, und die haben immer so tolle Strumpfhosen an, und der trägt dann auch rote Strumpfhosen, und das ist halt so eigentlich eindeutiges Farbcode für den Love Interest, so, also eigentlich ist es klassisch die Frau, die Femme Fatale im Film Noir oder so, die trägt, ja, vielleicht nicht im Film Noir, der ist ja klassisch schwarz-weiß, aber aber die Femme, also, ja, die Liebesaffäre, die trägt Rot, und das ist normalerweise halt die Frau, und hier ist es halt der Typ, und es ist halt zeigt sich dann halt auch im filmischen Erzählen, dass die ganze Zeit halt Aschenbrödel der aktive Part ist und sie angelt sich ihn so, und er ist halt auch eigentlich nur dämlich und läuft ihr hinterher.
Aber sieht gut aus.
Ja, er sieht gut aus, aber der Schlauste ist er echt nicht. Nee. Es gibt ja so eine geile
die Verfolgung im Schnee.
Ja, genau so. Sie irgendwie,
kann man jemanden nur im Schnee nicht wiederfinden?
Ja, das ist echt. Also sie, wie ist das? Er will einen Rehkitz schießen mit der Armbrust, und sie wirft einen Schneeball auf ihn, damit das verfehlt. Und dann rennt er ihr hinterher und
seinen zwei Kumpels.
Und sie verarscht, mit Mary und Pippin läuft er ihr hinterher, und sie verarscht ihn halt die ganze Zeit, und tatsächlich hängt sie ab, weil sie halt nicht in der Lage sind, die Spuren im Schnee zu lesen, ganz offensichtlich, sondern dann so über unberührte Schneefelder weiterlaufen und meinen, sie sei ihnen voraus. Wobei das dann auch wieder total hanebüchend inszeniert ist, weil der Prinz läuft dann in die andere Richtung als Aschenbrödel und steht dann aber irgendwie in der nächsten Szene trotzdem wieder vor ihr. So.
Vielleicht hat er sich halt unterwegs anders überlegt.
Ja. Insgesamt sind die Kostüme auch total krass.
Ja, der goldene Hut mit der Feder.
Das
war mein Favorite.
Der Kostümbildner, der hatte alles, nur keinen Geschmack. Nee, dieser riesige Hut vom König zum Beispiel, der aber dann so irgendwie so ein riesiger Samthut, der dann aber mit so einer Krone eingefasst war, die aussah, als wäre sie aus so Metallpapier ausgeschnitten, so wie wenn sich so ein kleines Kind eine Krone macht. Oder die hatten dann so irgendwie, Ballonhut, ne? Die Frauen hatten irgendwie teilweise so vierfach gepuffte Ärmel.
Aber ich war schon wieder
cool. Und du sagtest jetzt eben schon, du weißt noch was Besseres. Das ist wahrscheinlich auch mein Lieblingsattribut.
Genau, wenn das jetzt eine Modenschau wäre, dann Der Gewinner wäre auf jeden Fall dieser Lampenschirm
Batman-Hut. Sehr geil, die böse Stiefmutter trägt einen Hut, der aussieht wie die Fledermaus von Batman.
Genau, aber das ist alles so gespannt, irgendwie auf so ein Drahtgestell.
Ja.
Das ist, unheimlich breit, also breiter als ihre Hüften so, mit dem Schleier hinten dran.
Der auch noch aussieht wie wie das Cape von Batman, nur leider in weiß, nicht in schwarz.
Ja. Ich weiß nicht, da gab es Batman wahrscheinlich noch nicht, als der Film gedreht wurde.
Na doch, der ist von was, weiß ich eben? Hab ich schon erwähnt, 70, und Batman ist älter, glaube ich, die Serie. Hä? Oh ja. Das werde ich schnell rausfinden. Du kannst doch nochmal.
Aschenbrödel selber hat immer sehr hübsche Kleider an. Und insgesamt ist sie so wunderschön.
Ja, außer halt dieses Abendkleid habe ich auch schon kritisiert. Zartheit
und Schlichtheit.
Dass sie ja eher so der blasse Typ ist mit so straßenköterblondem Haar. Und 73 ist der Film übrigens.
Da passt und, doch so ein hellblau.
Nee, sie hat ein rosa. Sie hatte so ein
ganz...
Ja, das
Kleid ist hellblau und der Schleier ist rosa.
Ja, aber das ist... Nee, ich hätte ja eher was Kräftiges dann gewählt.
Ja, aber nee, mit so kräftigen Farben hätte sie noch blasser ausgesehen.
Ja, aber das wäre dann noble Blässe. So sah sie... Ich fand die jetzt nicht so doll, so dass sie alle... nachgucken, die ganzen Wachen. Ich find's auch super, wie sich dann so zwei Diener so anerkennen, zunicken, als sie vorbeiläuft. So offensichtlich approved.
Ich fand's schon ziemlich hübsch.
Das Comic stammt ursprünglich von 1939, Batman übrigens. Batman. Ja, also ist um einiges älter. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Absicht war, aber sie könnten sich rein theoretisch daran orientiert haben. Aber, mir mit Aschenbrödel auf dem Weg zum Schloss, da gibt's auch den, okay, einen von zwei schönen Shots im ganzen Film und den schönsten, nämlich wenn sie da nachts auf das hell beleuchtete Schloss zugeht. Das war schon schön fotografiert, aber sonst war es halt sehr konventionell bis dilettantisch teilweise. So diese Anfangsszene in der Küche, die war irgendwie alles total verwackelt, wo ich dachte so, was macht der Kameramann da jetzt?
Irgendwie da als der Krug zerbricht.
Genau. Und da waren dann auch immer wieder so teilweise so ganz schnelle Zooms drinne, die irgendwie, also das hat mich alles reingezoomt. Und also wie gesagt, war auch ein wenig geil fotografiert, bis auf diesen einen Shot und dann nochmal den letzten Shot, wie sie da halt irgendwie vom blau-weißen Himmel über den Schnee gehen, jetzt Horizont reiten. Das sah auch schon noch ganz cool aus. So.
Aber da waren auch so viele lustige Szenen drin. Ja, das stimmt. War schon witzig. Also dazu gehört dann eigentlich auch schon die Sache mit dem Küchenjungen, der in dem Ofen sucht.
Ja,
der wirkt halt, vielleicht unfreiwillig komisch, aber war doch beabsichtigt. Oder wie dieser nette Stallbursche oder ich weiß gar nicht, Hausmeister durch den Wald fährt und einschläft. Das sieht auch schon sehr lustig aus.
Ja, ich fand auch, mein Lieblingsgag war ja von der Stiefmutter, als dann Aschenbrödel auf dem Ball ist und so einen Schleier vorm Gesicht trägt und die Stiefschwester sagt so, warum trägt sie einen Schleier? Und die, oh, jetzt habe ich die Hand vor. Warum trägt sie einen Schleier? Und die Stiefmutter antwortet, vielleicht will sie eine große Nase verstecken. Und ich glaube, das ist ziemlich das Einzige, was man nicht unter einem Schleier verstecken kann. Eine große Nase, aber na gut. Nicht?
Ja, aber auch gut waren der König und die Königin.
Mhm.
Und dass der Prinz mit seinen zwei Kumpels dass sie waren ja eigentlich Studenten.
Aha.
Ne? Und dann.
Das hat es auch so ein bisschen Pepe-Nietnagel-Niveau, gell? So wie sie ihren Lehrer immer verarscht haben. Was wollte ich sagen?
Du hast dir ganz schön viel aufgeschrieben.
Ich habe mir total viele Notizen gemacht. Hier auf Papier mal so richtig.
Aber ist dir auch aufgefallen, wie gut sie schießen kann?
Das war cool, genau. Da war auch hier ein filmisches Zitat, nämlich in dem sie gewinnt dann so ein Wettschießen und das eins ihrer drei Outfits, die aus den Nüssen fallen. Und das ist natürlich eine eindeutige Robin Hood Outfit, was sie da trägt. Grün mit dem spitzen Hut und den grünen Strumpfhosen, obwohl sie sind halt so komische zweifarbige Strumpfhosen an. So. Aber sie sieht schon sehr aus wie Robin Hood. Und dann macht sie es zwar eine Variation, aber sie macht ja auch den Pfeil spalten. Genau. So. Der Prinz hält so einen Pfeil hoch und sie schießt quasi im rechten Winkel durch ihn durch. So. Mhm. Aber das ist, da wurde eindeutig Robin Hood zitiert.
Gesundheit.
Und da kommt dann auch der einzige Special Effekt in dem Film, nämlich wie dann dieses Kleid aus der Nuss kommt. Das sieht zweimal sieht man es gar nicht so, sondern es ist halt irgendwie so.
Da,
ja, genau. Und aber einmal sieht man es halt in so einem Stop-Motion, wie es sich so entfaltet. Mhm. Das ist grandios. Was eigentlich.
Ja, dann sind es doch zwei. Du siehst einmal, wie sich entfaltet und beim zweiten Mal, beim Ballkleid, entwickelt sich auch aus der Nuss, die auf dem Boden liegt.
Nee, das meine ich. Das ist das Beikleid.
Das erste, da bricht die
Nuss kommt nur so ein Fitzel raus, so, aber dann kommt der Schnitt und dann hat sie das Glad in der Hand. Ah, ja, okay. Und dann kommt beim zweiten Mal, siehst du halt, wie sich das so langsam mit Stop-Motion entknüttelt. Mhm. Und genau, was mir dann auch nochmal ist, so, was ich auch sehr mit dem Holzhammer draufgeschlagen fand, war dieses, dass halt all die anderen Töchter, die den Prinzen unbedingt haben wollen und total aufdringlich sind, aber nur das gute Aschenbrödel, das traut sich gar nicht, sondern will schon wieder umkehren und wird dann von ihrem weisen Pferd, denn weise Pferde sind weise, quasi mit berühmter Pferdegestik dazu aufgefordert, doch in das Schloss zu gehen. Und nur weil halt der gute Nikolaus sie drängt, geht sie dann und der Prinz kann sich in sie verlieben.
Na, sie macht auch, sie zählt doch auch an diesem Geländer ab. Tu ich's nicht.
Ja, aber das ist meinst dann so, sie sagt dann aber, ja, aber sie kind. Sagt dann, Nikolaus, soll ich wirklich gehen und fährt.
Es ist, also Daniel nickt gerade.
Und ja, wie gesagt, weise Pferde sind weise, nicht? Sie ist ja auch Freund aller Tiere, gell? Sie mag ja
Rosalie.
Außer den Falken, den hat sie abgeschossen. Das war so ein bisschen, fiel da ein bisschen raus.
Das stimmt. Das ist ja
vollkommen richtig. Was ich noch ganz spannendes finde, ist so aus filmhistorischer Sicht, dass es ja quasi die Mutter aller Nachlaufszenen ist. Also natürlich schon in dem Märchen drin angelegt so, aber das ist ja quasi in jedem oder es ist halt ein sehr, sehr, sehr berühmt und beliebt gewordener Trope im Liebesfilm, dass dann halt irgendwann die Frau wegrennt und der Prinz oder der Mann muss ihr hinterherrennen, um sie dann noch einzuholen und von seiner Liebe zu überzeugen. So. Und es hat quasi hier in Aschenputtel seinen Ursprung, dieser Trope. Das ist natürlich irgendwie so ein Kolumbus-Ei, aber es war mir einfach nie so klar, bis ich jetzt den Film gesehen habe. Das, ah, ja, klar. 1000 Mal gesehen und hier kommt's her. Nisch?
Ach ja, es ist so schön.
Auch schön fand ich, dass, also, wie gesagt, sie reitet dann nach Hause so und der Prinz ihr hinterher, in dem Fall wird es,
Entschuldigung.
Klar.
Im Original, bei den Grimms macht sie das ja, weil bis um 12 sie zu Hause sein muss, weil dann ist der Zauber vorbei. Das kam jetzt hier nicht vor.
Hier ist es irgendwie dieses komische Rätsel, das sie ihm stellt, was er nicht beantworten kann. Genau. Und deswegen sagt sie, muss es erst. Ja. Genau, sie irgendwie, was ist Asche, aber doch, nee, das Gesicht voll Asche, aber ein Schornstein ist es nicht.
Aber ein Schornsteinfeger ist es nicht. Ein Hütchen auf dem Kopf. Aber
weiß der Geier nicht.
Ist es nicht.
Ich weiß es nicht.
Und das letzte, auf einem Ball, aber trotzdem keine Prinzessin.
Ja, sowas. Und er muss dann halt herausfinden, dass es alles dreimal Aschenbrödel war.
Genau. Unsere Tochter hat ihre eigene Meinung dazu. Dabei hat sie den Film verschlafen.
Siehst du? Das sind die Besten. Nicht mitschauen, aber mitreden wollen. Was ich auch schön fand, war, dass das Tor halt dann von Aschenbrödelsburg einen Sinn für Dramatik hat. Das ist nämlich verriegelt und der Prinz steht davor und hämmert dagegen.
Aufmachen.
Ich suche hier die Prinzessin oder sowas und irgendwann, als er halt dramatisch genug dagegen gehämmert hat, fällt halt einfach so der Riegel weg und das Tor geht auf und er kann reinkommen, um halt jetzt seine Geliebte für sich endlich zu erobern.
Die berühmte Schuhprobe zu machen.
Genau.
Die nicht mal seine Idee war, ne? Sondern wer hat denn das gesagt?
Irgendeiner der Hofangestellten.
Ja?
Ah nee, oder es war Kumpel. Einer von Mary und Pippin.
Ja.
Mary und Pippin, einer von den beiden. Und dann reist aber die Stiefmutter, genau, die Stiefmutter.
Da kannst du jetzt nichts gegen machen.
Die Stiefmutter verarscht ihn dann und steckt die böse Stiefschwester in die Kleider von Aschenbrödel.
Oh, das ist so gemein.
Und bevor er die Schuhprobe machen kann, nehmen sie mit einer Kutsche Reißaus. Und dann geschah Folgendes. Ich überlasse es dir, weil du dich da schon während des Films so aufgeregt hast.
Dass sie da umkippen, oder was?
Genau. Ja, aber der Anschluss ist ja... Also sie haben ein Kutschenunglück.
Das Gemeine, ja. Genau. Also das ist moralisch gesehen echt total daneben. Mhm. Ja, die Kutsche fällt um bei dieser wilden Verfolgungsjagd und die beiden Frauen fallen ins Eiswasser.
Der Fahrer aus irgendeinem Grund in einen Baum.
Der wird in einen Baum katapultiert. Der
klar, halt wenn so kurz ein Umstürzen, dann fliegt man immer in die Bäume hoch.
Und dann kommt der Prinz, ja, um vor allem diese junge Frau in dem rosa Umhang zu retten, zieht sie aus dem Wasser und als sie ihr ins Gesicht schaut und sieht, dass es Dorle ist, weil der hatte vorher irgendwie schon getanzt, das Gesicht kennt er schon, lässt er sie einfach wieder los und lässt sie da zurück in diesem kalten
Wasser. Du bist nicht die richtige Plumps, fällt sie zurück in den Tümpel.
Also schon, der Typ ist schon so ein bisschen...
Ich meine, das kann Unterkühlung, das kann ihr Tod gewesen sein.
Der sieht halt gut aus, aber...
Ich habe mir leider...
Ist er auch, ne? Aber das war's dann auch schon. Ja.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass in irgendeiner Szene sogar der dumme Küchenjunge schlau ist, als er, ich weiß es nur leider nicht mehr. Irgendwas geht's darum, Aschenbrödel zu identifizieren.
Ja, ja, das ist, als sie nochmal das Rätsel stellt und der Königin, der Prinzin nicht draufkommt, wie sie heißt. Ich meine, wer soll jetzt auch wissen, wie sie heißt, aber er hätte vielleicht auch sagen können, du
bist die Lösung, ne? Da weiß es der Küchenjunge vor ihm.
Unser Aschenbrödel! Juhu, dann werfen sie alle ihre Mützen in die Luft, ihre Hüte. Macht man das heute eigentlich auch noch?
Nö. Ja, man trägt keine Hüte mehr, nicht?
Oder Mützen doch. Baseball-Caps.
Ja, machst du halt schon so, wenn du nicht irgendwie, keine Ahnung, was feierst, so Weltmeistertitel oder so, dann schmeißt du es schon noch hoch. Aber sonst.
Oh, ja.
Die Frage ist, was hat denn jetzt ausgerechnet diesen Film zum Klassiker gemacht? So, wie gesagt,
ich denke, diese Twitterer-Generation.
Die den als Kind geguckt
genau,
hat.
Genau, so wie ich. Also für mich war es halt schon eine Kindheitserinnerung, obwohl ich den halt jetzt auch immer noch gut finde. Mehr als so eine Kindheitserinnerung.
Aber der ist, es ist ja echt ja jetzt nicht mit dieser Twitterer-Generation zusammen, dass halt wirklich seit Jahren immer an Weihnachten im Fernsehen kommt. So.
Also ich finde halt, dass es wirklich eine schöne Verfilmung von Aschenputtel ist. Und Märchen sind halt nun mal auch ziemlich beliebt. Aschenputtel auch.
Aber ist nicht die jetzt, also ich kann mich nicht erinnern zumindest, ist nicht die von Disney zum Beispiel besser, Cinderella?
Ich weiß nicht.
Ich kenne halt jetzt auch, habe keine Vergleichswerte in den Aschenputtel-Verfilmungen, so. Aber wie ich schon darlegte, ich finde es halt nicht irgendwie, dass der Film in irgendeiner Weise besonders qualitativ hochwertig wäre.
Also ich finde den halt unheimlich romantisch und ich finde die Bilder eben auch dementsprechend.
Die cheesy Reizhänden gefallen dir. Ja. Vielleicht bin ich auch nicht der Typ dafür. Vielleicht gibt es halt Menschen, die schlecht gefilmte Reizhänden so gut finden.
Die sind halt nicht schlecht gefilmt, vielleicht.
Doch, sie sind es. Kann ich gerne. Kann gerne nochmal so eine Szene gucken und ich zeig dir genau, was ich meine. Ja, ich habe auch nicht mehr großartig was zu sagen zur Rezeption. Das ist halt einer der bekanntesten Märchenfilme aus
ein Spielzeug geben, bitte.
Der Kooperation des DDR und GSSR Kinos, wo die eine ganze Reihe von Märchenfilmen produziert haben, wird, wie ich schon sagte, jedes Jahr im Weihnachtsprogramm gezeigt. Und er hat auch auf einer besten Liste steht, er hat einen Preis gewonnen.
Aha.
Unter anderem, anscheinend hat er noch mehr, aber ich habe das Einzige, was ich namentlich herausgefunden habe, war, er hat den goldenen Eisvogel in Tschechien gewonnen. Kann leider nicht sagen, ob der jetzt irgendwie relevanter ist als zum Beispiel die goldene Leinwand.
Warum der Eisvogel?
Vielleicht, weil es so ein tschechisches...
Wegen der schönen Naturaufnahmen.
Ja, vielleicht ist es ja wie Bambi, so im Deutschen. Hm. Vielleicht ist das der Eisvogel irgendwas Besonderes in Tschechien. Und er ist halt auch in Tschechien zum besten Märchenfilm des 20. Jahrhunderts gewählt
worden. Guckst du nämlich.
Ups. Nicht wahr? Ja. Aber das war's von mir. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, es fehlt nämlich noch was.
Ja.
Also abgesehen von dem Spoiler-Alarm, den wir wieder verpasst haben, schon noch die Wertung.
Ja, ja, die hätte ich jetzt auf jeden Fall auch noch gebracht.
Ja, von dir kriegt er ganz wenig Punkte, ich weiß. Von mir kriegt er 90.
Das machst du jetzt aber taktisch. Damit ja. Das, na toll, aber dann kann ich genauso taktisch dagegen halten.
Nein, ich fand
halten.
Den wirklich
schön. Und aber komm, jetzt, das, aber jetzt zeige ich dir mal.
Jedes Jahr werde ich den jetzt mit unserer großen und später dann auch mit der kleinen.
Das habe ich überhaupt nichts so dagegen, aber das ist jetzt kein 90-Punkte-Film. Ich bitte dich, ich lese dir jetzt mal vor, welche Filme du 90 Punkte gegeben hast. Und dann sag mir, dass der Film ja, wirklich genau so gut ist.
Schöne Bilder. Ich würde
er hat zwei schöne angucken. Bilder. Er hat genau zwei schöne Bilder.
Nein, ich finde die 13 auch toll.
Die 13 sind total schlecht gefilmt. Die sind echt statt
der,
nicht gut.
Statt der guten Dialoge nehme ich die Nostalgiepunkte. Ja. Das sind schon 3 von meinen 5 Kriterien.
Filme, die Paula...
Die Musik ist auch gut.
Die Musik... Nee, darfst du, Gott sei Dank, dann kriegen wir keinen Stress mit der GEMA. Nein, da, mach das nicht. Filme, die Paula genauso gut bewertet hat, wie 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Vertigo. Oh, Psycho sogar noch mehr, der hat nämlich 100 gekriegt. Aber Pulp Fiction, Trainspotting, Fargo, Zeugin der Anklage, das war's. Du bist wirklich der Meinung, aber dass er in dieser Gruppe in einem Atemzug genannt werden sollte mit diesem Film.
Ja.
Vertigo, Psycho, Pulp Fiction, Trainspotting, Fargo, Zeugin der Anklage und 3 Haselnüsse Aschenbrödel. Du bleibst dabei. 90 Punkte kriegt der Film. Ja, wirklich?
Keiner der anderen Filme ist so schön.
Gut, dann kriegt er von mir 1 Punkt.
Oh.
Ich hätte ihm ja eine faire Note gegeben, aber
schlechter
wenn du,
als Dings hier.
Schlechter 300. Als Diamonds Are Forever und schlechter als 300. Ja, wenn du ihm 90 Punkte gibst, kriegt er von mir 1 Punkt. Wir können natürlich nochmal hingehen und beide eine vernünftige Note geben, aber ansonsten, okay, dann kriegt 80. er irgendwie, dann kriegt er 10 von mir.
Ich gehe nicht runter.
Ich gehe nicht hoch. Ich glaube, mit 45 Punkten ist der gut bedient, der Film, im Schnitt.
Das war gemein.
Wieso? Das war total von dir übertrieben, ihm 80 Punkte zu geben.
Das spiegelt nur meine positiven Gefühle wieder.
Wie war das?
Denk doch nur mal an Rosalie. Diese kluge Eule.
Komm Nikolas.
Das hast du
weißt gesehen. Du noch, wie Papa dich mir geschenkt hat?
Nikolaus. Du hast gar nicht gesehen, wie die Eule geflogen ist, um dem Prinzen noch mal irgendwas zu sagen, ja. Das war richtig cool. Da hatten sie irgendwie so ein totes, ausgestopftes Tier, also ein Vogel, an so einer Schnur und die Schnur so im Kreis gedreht, ja.
Meine Damen und Herren, das sind Kriterien für einen 80-Punkte-Film, das muss ich schon einsehen.
Ich meine, man hat die Schnur gesehen, also ich... Das ist ein richtig geiler Effekt, ja. Und dann sah man danach, wie die Eule auf so einem Ast landet. Das war dann aber die echte. Nicht die mit der Schnur.
Top.
Irgendwie so ein Mischmopp an der Schnur.
Hammer. Was schauen wir denn als nächstes? Einen Hitchcock. Hast du einen Wunsch, welchen wir schauen?
Du hast doch mal diesen Hitchcock, wie Harry ist verschwunden oder so ähnlich?
Du meinst jetzt diesen immer Ärger mit Harry, heißt der Harry? Larry? Ich weiß nicht, irgend sowas. Dieser, die Komödie.
Ja, genau.
Was kein...
Das habe ich halt noch nicht gesehen. Das wäre mal was völlig anderes von Hitchcock. Mhm. Also, weiß nicht, ob völlig, aber schon ja.
Auf Watchever gibt es auch irgendwie Sklavin der Herzen, so einen ganz alten von ihm. Oh. Das schaut so aus. Das wäre vielleicht mal spannend, ne?
Ja, vielleicht doch lieber immer Ärger mit.
Nicht? Aber ich finde es find super. Sklavin der Herzen. Das wäre schön, mal so ein Hitchcock, ein Frühwerk von Hitchcock, wie er irgendwie. Nee, komm, machen wir erstmal. Was, oder ich dachte halt auch, was ganz spannend wäre, wir hatten ja erwähnt kürzlich Marnie mit Sean Connery. Den könnten wir auch
schon
gucken.
Wieder Sean Connery.
Ja, wir könnten mal als Kontrast so.
Weil da, weißt du, worum es da geht?
Nee.
Marnie ist nämlich auch so, die hat manchmal so amnesische Momente, ja.
Aha. Den hab ich noch
nicht dran erinnern, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Sean Connery sie dabei auch schlägt.
Hm.
Ah, komm zu dir.
Ich glaube ja, dass es am Drehbuch liegt und nicht am Connery selbst, dass er Frauen schlägt.
Also ich mache nur mit, wenn ich einmal zuhauen darf.
Das haben wir ihm jetzt aber nicht unterstellt. Nee. Immer, weißt du, was mich auch...
Irgendwie ein Buch von Umberto Eco in den Händen halte, muss ich an Sean Connery denken. Deswegen
ach so, die Umberto Name Eco der Rose. Der Name
Sean Connery.
Schon.
Der Alte.
Ja. Ich finde es auch krass, diesen Unterschied zwischen dem jungen und dem alten Sean Connery. Das sind für mich schon wie zwei verschiedene Männer.
Der ist gut gealtert.
Ja, das stimmt schon. Das
hat sich positiv entwickelt.
Wobei ich den jetzt auch ewig nicht gesehen habe. Kennst du diesen total auch cheesigen Arthus-Film, der erste Ritter?
Mit Heath Ledger?
Nee, das ist, nee. Der ist noch schlimmer mit Richard Gere als Lancelot. Und Richard Gere, so ein Mann, der auch irgendwie seit den 70ern graue Haare hat, der hat dann da so Ende der 90er so eine braun gefärbte Matte. Und ich könnte es nicht beschweren, aber ich glaube, auch Sean Connery trägt sein Toupet so. Das ist quasi, ich glaube.
Das wäre ein Film für Nummer 31.
Lass uns doch nochmal drüber reden. Aber ich setze ihn auf die Liste, weil du hast ja so viel gewünscht in letzter Zeit. Ich möchte auch mal jetzt meine Filme unterbringen.
Ich auch mal.
Ja, ich habe
hier. Du hast hier einen ganzen Plan für die nächsten 2 Jahre.
Ja, aber ich komme ja nie dran, weil du immer deine dazwischen hier. Wer hat denn Bond sich gewünscht, hä?
Naja, ich habe nur gesagt, ich würde mal wieder gerne einen Bond gucken. Da hast du gesagt, lass uns das doch im Spätfilm machen.
Ja. Na klar, wenn du schon Filme guckst, kann ich jetzt nicht Privatfilme gucken, wo kommt man da hin?
Also, wir haben doch jetzt auch Captain America angeguckt.
Ja, es ist auch so.
Wird auch nicht verbraten.
Nee, aber der ist es halt auch echt nicht wert.
Was du dafür eine Schwarz-Weiß-Malerei hast, ja, wie hässlich
der. Der wird auch, also da werde ich ja hier auf Letterboxd, wenn ihr bei Letterboxd seid, könnt ihr mir folgen, Privatsprache. Der wird ja auch von mir in der Kurzkritik zerrissen werden.
Ja, also, Kurzkritik.
Ja, da schreibe ich ja immer nur so einen Absatz rein und sage halt, Captain America, die Origin Story ist gut, aber da ist Marvel halt mittlerweile auch echt routiniert. Aber sobald dann das eigentliche Abenteuer beginnt, wird halt irgendwie nur noch belanglos der Film. Nee, warte mal, ich möchte jetzt wirklich mal ein paar Filme unterbringen, die ich auch schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe. Und zwar Sathura, nein.
Ich weiß überhaupt nicht mehr, was
da eigentlich ist. Den müssen wir dann nochmal gucken. Oh Mann. Nein, ich möchte endlich Der Pate gucken. Den wollte ich seit Folge 1 gucken. Und jetzt kommt er. Folge 31 ist Der Pate.
Okay, jetzt hast du es gesagt. Jetzt müssen wir es machen.
Und Paula hat natürlich recht. Ich habe hier eine Liste bis Film 52. Aber da kommt bestimmt noch das eine oder andere dazwischen. Nö, sonst noch was? Achso, genau, ich wollte noch eins sagen mit der Bewertung eben. Weißt du, den kleinen Pedanten in mir macht das jetzt wahnsinnig, dass wir bei 29 Spätfilmfolgen mit dem heute trotzdem jetzt 30 Filme in der Liste stehen haben, weil wir das letzte Mal 2 besprochen haben.
Ach
in
so.
Den Charts. Das geht gar nicht. Was auch so, es gibt ja immer so Leute, die auch irgendwie dann so Sonderepisoden machen oder sowas. Und dann steht da immer bei mir in meinem Podcatcher drinne, was weiß ich jetzt hier, Folge, also die nennen das dann irgendwie AA59 und dahinter steht dann bei mir 87. Folge. Mach ich auch mal wahnsinnig, so, das kann nicht sein, so, deswegen müssen wir alles durchnummerieren. Das heißt, wir sind jetzt bei SF29 und das ist auch die 29. Folge.
Jawohl.
Oder genau, viele machen ja auch so eine Nullnummer, so dass dann die erste Folge halt 00 ist. Und dann haben sie halt auch, wäre das jetzt hier schon die 30. Folge, aber der SF29.
Das ist ja Quatsch, die 0. Folge.
Also ja, das kommt Pilot, so, ja? Genau, das kommt so oder so aus der Softwareentwicklung, dass halt die Beta-Version, die haben ja noch eine 0 davor, weißt du, und in so einer Nullnummer besprichst du dann erstmal, was du vorhast zu machen und, ja, ja.
Daher kommt es, ja.
Daher kommt das. Ich glaube zumindest. Ja, nö, ansonsten.
Ja, wünsche ich eine frohe Weihnachtszeit.
Genau.
Also dir und den Hörerinnen und Hörern.
Genau. Trinkt nicht zu viel Punsch, esst nicht zu viel Schokolade, lasst euch anders gut beschenken. ja, wir haben irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich
kann keine Schokolade mehr sehen.
Ich weiß auch, was so hier ist wirklich, davon. Irgendwas ist hier schief gelaufen, wir haben so viel Schokolade geschenkt bekommen. Wie dem auch sei, macht's gut, fröhliche Weihnachten, man hört sich.
Adios. Das hab ich doch letztes Mal auch gesagt.
Linger in your arms all night. I'm wild about that thing.
red du noch mal weiter, bitte.
Soll ich auch mal singen? Mhm. Ihr Kinderlein, komm mit, oh komm mit doch all zur Krippe her, komm mit in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht.
Das Disney-Internet-Stelle ist schon klar, gell?
Nein, das ist nicht klar.
Doch.